Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 59. Wir nehmen auf am Dienstag, den 6. Juli 2021. Wir haben eine ganze Menge mit euch vor in dieser Woche und wir, das sind wie in jeder Woche Silas Bochowi aus Gelsenkirchen
und Albrecht Köhler aus Grünheide. Einen schönen guten Tag.
Ach, ich freue mich richtig. Es ist ja jetzt doch schon eine ganze Weile her. Wir hatten ein bisschen geschoben in der letzten Woche terminlich. Das habt ihr sicherlich gemerkt. Entsprechend ist die Folge deutlich später erschienen, als wir sie aufgenommen haben. Und unsere letzte Aufnahme liegt somit schon effektiv 2 Wochen zurück.
Komisches Gefühl. Also ich dachte letzte Woche, verdammt, irgendwas ist doch nicht richtig diese Woche.
Irgendein Fehler in der Matrix.
Ja, genau. Da kann was nicht stimmen. War ganz aufgeregt und hibbelig.
Ja, aber
bis mir dann klar wurde, was das Problem ist.
Es ist jetzt wieder soweit. Wir haben ein wunderbar prall gefülltes Pad zusammengestellt. Ich bin mal gespannt, wie viel wir davon schaffen, wie viel wir auch schaffen zu vertiefen unter Umständen. Ich habe gemerkt, ich habe mich in den letzten paar Tagen doch deutlich intensiver nochmal mit Boca Chica irgendwie auseinandergesetzt als mit Tesla oder anderen allgemeinen Raumfahrtthemen. Insofern bin ich gespannt, was du so in den letzten Tagen, ja, oder auch Wochen tatsächlich verfolgt hast. Was machen wir heute?
Wir werden sprechen über SpaceX Starship, SpaceX im allgemeinen Raumfahrt, Tesla Elektromobilität und ein bisschen haben wir noch was in der Fundgrube. Und ist dir mein wunderschönes Hintergrundbild aufgefallen? Der hoch aufgelöste Mond, zumindest sehe ich das so. Bei mir ist das bei dir auch so?
Ja, tatsächlich, der hoch aufgelöste Mond. Ich habe ja abonniert Fotos von, John Kraus? Nein, John Kraus macht die Launch Photography. Irgendeiner von den Fotografen macht auch immer diese wunderbar zusammengerechneten Mondbilder, die dann teilweise, so weiß nicht, paar 40 Gigabyte haben oder sowas. Die bewundere ich ja auch immer. Und wo gab es einen bestimmten Anlass jetzt für dieses Mondfoto?
Ja, na genau. Ich habe mir gedacht, dieses Foto passt doch heute richtig gut, weil wir uns ja immer mehr auch gen Mond aufmachen und diese Woche die ersten Astronauten ins All starten. Passte das, denke ich, irgendwie ganz gut. Ganz zum Mond kommen wir ja jetzt noch nicht. Das dauert auch noch ein paar Jahre, aber es gibt auf jeden Fall viele Bemühungen, dann dort auch hinzukommen. Und die NASA ist da auch sehr dabei, Gelder herauszugeben für Unternehmungen, die dann auch bestimmte Dinge planen, wie Aufbau von Mondstationen und dann auch Entwicklung und Forschung betreiben. Da sei mal dieses Icon Projekt genannt, das ich hier noch gar nicht ins Padlet geschmissen habe, sehe ich gerade, das mache ich mal jetzt noch.
Genau. Wollen wir dann vielleicht damit einsteigen oder wäre das jetzt, sollen wir die Reihenfolge so beibehalten, wie wir sonst? Bin ich flexibel tatsächlich.
Lass uns die Reihenfolge so beibehalten.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, starten wir mit SpaceX und dem Starship im Speziellen. Wir haben wieder einige Neuigkeiten, was den Orbital, also die Vorbereitung zum Orbitaltest angeht. Wir hatten ja in der letzten Episode nochmal kurz auf ein Video hingewiesen, was jetzt den Unterschied macht zwischen Orbital und Suborbital. Und ich habe dann jetzt auch nochmal in einem schönen Twitter-Thread gelernt, was es eigentlich bedeutet, ein Astronaut zu sein. Ich hatte da immer so ein bisschen die Definition, vorgelegt oder angenommen, tatsächlich die Definition angenommen, würde ich eher sagen, wie sie Blue Origin für New Shepard auch in gewisser Weise geschickt instrumentalisiert. Und zwar gibt es zwei Definitionen, die so nebeneinander stehen und je nachdem, welcher Organisation man angehört, benutzt man die eine oder die andere. Ich denke, das wird in vielen Bereichen in der Luftfahrt oder ich kenne das vom Sporttauchen tatsächlich auch, je nachdem, in welchem Verband man ist, sind die Regularien immer so ein bisschen anders. Und auf der einen Seite gibt es eine Regelung, wo man Astronaut ist, sobald man die Kármán Line überquert. Das war diese 100-Kilometer-Grenze, über die wir gesprochen hatten. Und Astronaut gut, gehen wir erstmal dann weiter. Die andere Regularium ist, man ist Astronaut, wenn man einmal die Erde umrundet hat.
Mhm.
Und das fand ich noch eine schöne Unterscheidung von orbital zu suborbital im Grunde, weil das ist es ja im Grunde, ne?
Mhm.
Und dann gab es noch einen Streit in diesem Twitter-Thread, ob jetzt Astronaut oder Raumfahrer. Na, Astronauten sind ja genau genommen nur die Leute, die einem NASA- oder ESA-Astronautenkorps angehören. Und alle anderen, die in den Weltraum fliegen und dann die Erde umrunden oder eben die Kármán-Line überqueren, je nach Regelwerk, sind halt eigentlich nur Raumfahrer. Ne, weil sie
aber unterscheidet sich das irgendwie im Englischen? Also ich meine, im Englischen kenne ich jetzt zumindest nur den Begriff Astronaut.
Ja. Im
das
Englischen,
ist ja im Deutschen vielleicht nochmal anders.
Das
aber
kann sein, dass es im Deutschen nochmal anders ist, aber das, da sind ja auch dann diese verschiedenen, also wir haben die Astronauten, wir haben die Kosmonauten, ne, dann haben wir ja die Taikonauten, wobei Taikonaut ja eher der Kunstbegriff für die asiatischen Astronauten ist. Und entsprechend, das drückt ja auch so eine gewisse Staatszugehörigkeit aus. Ne? Also Astronaut, dass man eben jetzt beispielsweise Europäer oder Amerikaner ist, der dann vielleicht auch militärisch oder dann zumindest dieser Organisation angehört. Ich weiß es nicht, insofern fand ich eigentlich Raumfahrer einen schönen Kompromiss irgendwie. Blue Origin nennt die Leute, die die Kármán-Line überquert haben, Astronauten. Ich denke, das macht sich einfach ganz gut im Pressematerial, wenn man sagt, man hat, wenn man die Kármán-Line überquert hat, den Astronautentitel. Allerdings wäre ich auch tatsächlich eher so auf der Seite der Definition, wenn man die Erde einmal umrundet hat, dann ist man Astronaut. Und das ist ja das, was SpaceX im Grunde mit dem Super Heavy, beziehungsweise mit dem Super Heavy, mit dem Super Heavy Booster und dem Starship on top, also dem gesamten Starship als Orbital-Demo eben zum Besten geben möchte. Und da haben wir beide, du hast den auch reingeschmissen, ich hatte den auch gelesen und fand den sehr schön geschrieben. Ein Artikel von Frank Wunderlich-Pfeiffer in der Golem, wo viele Details einfach nochmal zusammengekehrt wurden. Wenn euch der gesamte Themenkomplex also interessiert und ihr euch nicht scheut, da jetzt auch ein bisschen was mitzunehmen an technischen Details, dann finde ich diesen Artikel wirklich sehr gut geeignet. Da steht eine ganze Menge drin. Und, ja.
Du meinst den In My Honest Opinion Beitrag?
Tatsächlich den vom 5. Juli, den du auch als erstes verlinkt hast hier oben im Segment. Elon Musk verrät mehr Details zum Starship.
Ja.
Und da sind einige FCC-Dokumente noch mit reingerutscht und ja, wie beispielsweise geplant wird, dass man den Kontakt zum Starship nicht verliert und einige Daten und sowas.
Ja.
Das war ganz nett irgendwie. Alles, was wir hier im Grunde ja so zusammengekehrt haben über die letzten Wochen.
Ja, stimmt. Das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch gesagt, ne? Inspiration 4, das ist ja auch eine längere Mission, das soll dann über 3 Tage gehen und da hatten wir dann, glaube ich, auch festgestellt, dass das dann auf jeden Fall ein orbitaler Flug ist und nicht einmal kurz hochgeflogen.
Und das ist auch so das, was das drückt auch so ein bisschen mein Gefühl aus. Also ich finde, wenn ich mich Astronaut nennen will, wenn ich wirklich was erreicht haben will, was also wirklich so ein Achievement haben möchte, was Weltraum angeht, dann sollte ich nicht nur irgendwie über Amerika einmal aufgestiegen sein und dann wieder runtergefallen sein, was im Grunde, wie ich das ja auch immer wieder sage, so ein verlängerter Freefall-Ride ist, sondern ich finde, wenn ich dann auch du sprichst auch häufig von diesem Overview-Effekt, das alles so miteinander zusammenhängt und sowas, und das habe ich natürlich am ehesten, wenn ich die Erde mindestens einmal umrundet habe und sehe, dass tatsächlich alles miteinander zusammenhängt in gewisser Weise.
Ja. Also ein bisschen kommen wir da in dem Raumfahrt, in der Raumfahrtsektion nochmal drauf zu sprechen. Da gibt es ja diesen Beitrag, den ich gerade schon kurz angesprochen habe, in My Honest Opinion von Frank Wunderlich-Pfeiffer, der da auch mal so ein bisschen kritisch drauf schaut, was ja auch nicht verkehrt ist, und das auch nochmal kurz anklingen lässt.
Ja. Ihr merkt schon, uns brennen hier wirklich viele Themen unter den Nägeln. Entsprechend springen wir da ein bisschen thematisch hin und her, aber wir versuchen hier so einen roten Faden für euch zu behalten, damit das nicht allzu verwirrend wird.
Ja.
Auf dem Weg in den Orbit. Entschuldigung.
Ich glaube, wir haben gerade die gleiche Kachel im Blick. Super Heavy Starlink Einsatz während der Landung, Details zu Triebwerken. Wolltest du da auch gerade ein bisschen was dazu einsteigen?
Nein, aber ist nicht schlimm. Leg los.
Ach so. Genau, also es gibt einige Details zu den Triebwerken, die jetzt verwendet werden. Es gab wieder ein paar Tweets in der Vergangenheit von Elon Musk. Wir haben ja auch das Problem oft, wenn dann die Booster wieder landen, dass das Problem mit dem Abriss der Kommunikation da ist, sodass man nicht komplett sich so eine Landung angucken kann. Und da hat Elon Musk gesagt, dass sie sich vorstellen können, halt das Starlink-Netzwerk auch zu nutzen, um dann auch so eine Landung komplett abdecken zu können. Wenn diese Booster dann in die Erdatmosphäre eintreffen, dann wird gerade am vorderen Teil, da wo so auch die Sendeanlage in der Vergangenheit war, dann findet dann eine Ionisierung statt und somit können die Signale nicht nach draußen gelangen, aber hinter dem Booster gibt es dann eine freie Stelle, sage ich mal, wo dann die Signale raus können und dann zu einem Starlink-Satelliten gesendet werden können, die dann aber weitergeleitet werden, die Signale zur Erde, sodass man da auch sich das anschauen kann und die Daten, Telemetriedaten auch abgreifen kann und so.
Genau.
Fand ich ganz interessant. Dann natürlich auch das, was im All schon ist, auch zu nutzen.
Ja.
Um dann eine gute Abdeckung auch zu haben.
Jetzt könnte man sich natürlich fragen, das fand ich auch nochmal eine schöne Einwendung irgendwie, warum hat man das nicht früher gemacht? Weil Kommunikationssatelliten im All sind ja jetzt irgendwie nichts Neues. Und die dann irgendwie als Relay zu benutzen, quasi die Daten dann aus dieser plasmafreien Zone nach hinten raus ins All zu schicken zum Satelliten. Und der Satelliten leitet die dann eben weiter zur Erde. Das wäre jetzt erstmal eine naheliegende Lösung. Aber tatsächlich ist es ja einfach so, dass die Dichte der Kommunikationssatelliten einfach nicht so groß ist, dass man diesen schmalen Streifen, der da plasmafrei ist, nutzen kann, um da einigermaßen einigermaßen viele Datenpakete rauszudrücken. Und das ist jetzt eben bei Starlink die Hoffnung, dass so viele Starlink-Satelliten schon in dieser Ebene sich bewegen, dass man auf jeden Fall immer mindestens zu einem Starlink-Satelliten eine, ja, ausreichende, Verbindung bekommt, um dort dann eben Daten durchdrücken zu können. Ja.
Also ich fand es auch ganz cool, die Möglichkeit, die halt besteht, auch zu nutzen, ne? Und das macht halt auch SpaceX immer so aus. Das sieht man selten, so in der Vergangenheit.
Ja, auch auf das eigene System zuzugreifen. Ne? Also diese vertikale Integration wieder, quasi auf das eigene System aufzusatteln und zu sagen, hey, warum bauen wir hier nicht einfach Starlink-Terminals in unser Orbital Starship ein?
Ja, schon cool. Ansonsten waren da noch Details in dem Beitrag zu den ganzen Triebwerken. Da bist du auf jeden Fall fitter. Da geht es um größere Düsen und die Effizienz von den einzelnen Triebwerken. Also ist mal ganz interessant für diejenigen, die da vielleicht auch ein Interesse daran haben, wie denn eigentlich das Super Heavy Booster dann auch aufgebaut ist, was die Raketen anbelangt, die Triebwerke meine ich.
Ja, wir hatten jetzt in der letzten Woche das erste Vacuum Optimized Raptor Engine zu Gesicht bekommen in Boca Chica. Das wurde jetzt angeliefert und entsprechend kam natürlich da dann siedend heiß wieder die Frage auf, welche Konfiguration wird denn jetzt irgendwie geflogen und welche Triebwerke können sich bewegen und welche nicht, weil eben festgestellt wurde, dass die Triebwerke, die jetzt auch noch angeliefert wurden für den Booster, die haben auch dann eine neue Seriennummer. Bevor hatten wir ja, ich glaube, die wurden einfach R durchbenannt. Und jetzt haben wir Raptor Engines, die für den Boost, Super Heavy Booster sind. Die sind mit RB und dann einer Nummer durchnummeriert. Und da haben wir jetzt schon Triebwerke gesehen, die eben nicht diese Vorrichtung zum Bewegen haben. Wir haben das ja bei den Starship-Testflügen bisher immer gesehen, dass diese drei Triebwerke, die unten drunter waren, sich so in einer Ebene bewegen konnten. Also die konnten ihren Abgasstrahl gewissermaßen, also ihren Schub in verschiedene Richtungen ausrichten mit einer speziellen Vorrichtung, und das können eben jetzt die Triebwerke, die angeliefert wurden, nicht. Das RB3, da habe ich jetzt gerade ein Bild insbesondere von, und da ist dann eben die Rede von, dass der Booster, der Super Heavy Booster, einen äußeren Ring von Triebwerken bekommt, der fest ist und sich nicht bewegen kann. aber immerhin den Schub regulieren kann und die inneren Triebwerke dann eben dafür sorgen, dass da so ein bisschen Kontrolle da ist, weil die können sich dann bewegen und das spart einfach Platz, weil Triebwerke, die sich nicht bewegen können, brauchen entsprechend einfach weniger Platz. Und ja, es ist immer noch nicht in Stein gemeißelt, wie viele Triebwerke es werden sollen. Es ist im Moment die Überlegung, dass wir irgendwo auskommen bei 33 plus 9. Genau, dass wir irgendwo auskommen bei 33 Triebwerken für den Super Heavy Booster und 9 Triebwerken für Starship, was 42 Triebwerke wären. Und ja, insofern, wir dürfen gespannt sein, was da am Ende dann fliegt. Irgendwie Elon meinte, ja, das muss ja eigentlich sein, dass es dann 33 plus 9 werden, das müssen wir jetzt realisieren. Und ja, mal gucken, was da die endgültige Konfiguration ist, was da das Arrangement sein wird. RB3 wurde jetzt angeliefert, ein Vacuum Optimized Raptor Engine wurde angeliefert und ja, ich glaube, auf Vacuum Optimized gehen wir dann vielleicht an anderer Stelle nochmal ein, wenn wir mehr Zeit haben.
Und das hatte ich aber richtig gelesen, dass das eigentliche Ziel ist, tatsächlich im Juli auch noch einmal mit dem Ding ins All zu starten, richtig?
Ja, das, die Schwierigkeit könnte tatsächlich da die FCC-Anmeldung sein, weil so wie ich das verstanden habe, ist das angefragte Startdatum NET, also nicht eher als 1. August. Und insofern wäre der 1. August so das frühestmögliche, wenn sie auf die Genehmigung der FCC warten wollen für eben die Mitnahme dieser Starlink-Terminals.
Okay.
No, das, also das no requested start date ist August 1. Und insofern wäre ich auch ziemlich überzeugt davon, dass wir im Juli erstmal jetzt ein Voranschreiten der ganzen Arbeiten am Boden sehen werden. Das wäre ja dann Tower-Segment 6, 7 und 8. 6 ist drauf, 7 wurde angeliefert zusammen mit dem Booster und 8 wird ja dann, glaube ich, noch draufgesteckt, ne? Und dann muss ja noch Plumbing gemacht werden, also die müssen die ganzen Rohre verlegen, die müssen das Ding noch elektrisch ausstatten, die müssen dann noch einen Access-Arm dran machen, also die müssen ja noch viel Sachen dran flanschen, die müssen das, der Launch-Mount ist jetzt fast fertig, da haben sie jetzt die einzelnen Poller, die sie da hingestellt haben, haben sie jetzt mit Streben schon mal verbunden und wenn das Ganze mit Streben jetzt verbunden ist, dann ist gewissermaßen das Fundament fertig, dass die wirklich anfangen können, diesen hochkomplexen Aufbau von Klappen und Schanz und Wassersystem da drauf zu setzen. Wir haben nämlich kein Flame Trench für den Super Heavy Booster, wenn wir wirklich 33 Raptor-Triebwerke feuern sehen. Wir erinnern uns an die Starttests vom Starship. Da haben wir manchmal, wenn 3 Triebwerke gefeuert haben, schon den Asphalt wegfliegen sehen. Dann werden 33 Triebwerke, wenn sie auf den Asphalt feuern, einen Krater hinterlassen, den man sich nicht vorstellen kann und der mit Sicherheit auch Triebwerksschäden hervorrufen wird, weil einfach in alle Richtungen Trümmerteile fliegen würden. Insofern muss ja hier dann, weil es kein Flame Trench gibt, ein sehr gutes Suppression System gebaut werden, was dann eben dafür sorgt, dass eben nicht nur die Lautstärke gedämpft wird, sondern auch einfach die Kraft, mit der der Triebwerksstrahl auf den Boden trifft. Und ja.
Haben wir sowas in der Vergangenheit in Boca Chica auch schon mal gesehen? Nein. Weil ich kann mir da runter jetzt gar nicht richtig was vorstellen.
Nee, also so ein Deluge-System haben wir bisher noch nicht gesehen. Der Tank dafür steht schon. Also wir haben ja diese Propellant Storing Facility, also da, wo die, die wird ja auch gerade gebaut.
Neu hochgezogen, ja.
Genau, da stehen, glaube ich, schon 3 Tanks und 5 sind irgendwie noch im Bau. So die Größenordnung müsste das sein. Und einer davon, das haben wir schon raus, der ist für Wasser. Der ist eben für dieses Suppression System, da ist Deluge Water drin. Und
das musst du vielleicht immer kurz nochmal erklären.
Gott.
Was ist Deluge Water?
Wir können, also wir haben ja die Möglichkeit, Gott, gibt es da Vergleiche? Ja, doch, die Falcon 9 Starts. Bevor die Falcon 9 Raketen ihre Triebwerke starten, sieht man unterhalb der Falcon 9 Rakete immer so ein bisschen wie im Schwimmbad, da gibt es ja auch manchmal so Wasserfälle, ne? Wo man sich dann so drunter stellt und so eine schöne Nackenmassage bekommt. So in dem Stil gibt es quasi rund um den Ausschnitt im Boden, wo die Falcon 9 ihren Abgasstrahl reinfeuert, gibt es rundherum auch so Wasserfälle, die auch in diesem Loch im Boden gerichtet sind. Und wenn die Falcon 9 dann ihre Triebwerke zündet, treffen halt die ja unfassbar heißen Abgase der Falcon 9 auf dieses Wasser, was da in diesen Graben reinfällt. Und dadurch wird das Wasser verdampft. Und durch das Verdampfen des Wassers, das ist jetzt tatsächlich einfache Physik im Grunde, durch das Verdampfen des Wassers wird ein Löwenanteil, der größte Anteil der Energie, die jetzt eben sonst in die Zerstörung des Launchpads gehen würden, gehen eben in die Verdampfung des Wassers oder führen zur Verdampfung des Wassers. Und dadurch habe ich einerseits eine enorme Verringerung des Schalldrucks, also es ist sehr viel leiser dadurch. Und ich habe natürlich eine wesentliche Entlastung des Launchpads, was die Belastung eben
auf
den Boden anbelangt. Und bei der Falcon 9 ist es dann eben so, ich habe einen Flame Trench, das heißt, dieses Loch im Boden ist im Grunde ein Tunnel, das dann irgendwo nach ein paar Metern einen Knick um 90 Grad macht und dann zur Seite weggeht, dann wieder noch ein paar Meter läuft und dann sieht man, dass eben da so trichterförmig dann irgendwann die Abgase so seitlich aus dem Launchpad, die Abgase des Launchpad verlassen mit viel, viel Wasserdampf einfach. Das ist so eine riesengroße, also diese Riesenwolke, diese große weiße Wolke, die wir bei den Starts immer sehen, das ist nicht irgendwie Staub, der aufgewirbelt wird oder Ruß, der da erzeugt wird, sondern es ist Wasserdampf.
Nur so wie wir es auch von der SLS kennen, ne?
Ja, das war auch Hammer. Also bei der SLS haben wir sogar dadurch, dass wir so viel Wasserdampf auf einmal in der Luft hatten, haben wir sogar lokale Regenwolken gesehen. Also es hat geregnet in der Umgebung, weil das SLS so viel Wasserdampf erzeugt hat mit dem Abgasstrahl und eben diesem Deluge Water, was da zur Suppression von, also zur Noise Suppression und sowas eingesetzt wurde.
Ja.
In Boca Chica ist der Plan einfach so ein Strudel von Wasser, also Wasser im Grunde so aus Düsen in so eine Art Tornado-Form zu bringen und das dann auch einfach Richtung Boden fallen zu lassen und dann quasi den Abgasstrahl in die Mitte dessen zu richten, ohne das nochmal umzulenken. Ist ein neues System, wir werden sehen, wie gut das funktioniert. Ich denke, die werden da ihre Simulationen gemacht haben und das für gut befunden haben. Und dafür brauche ich einfach auf die Schnelle große, große Mengen Wasser und die kann ich nicht einfach so aus dem lokalen Wassernetz ziehen. Das heißt, da brauche ich vor Ort einen Wassertank, der das Ganze bevorratet als Zwischenspeicher und dafür gibt es dann in dieser Propellant Storing Facility einen eigenen großen Wassertank, wo eben dieses Wasser da ist. Da ist kein Löschwasser drin oder so, sondern nur für diese für diesen Schalldämpfer im Grunde.
Genau. Ist mir noch gar nicht aufgefallen bei Betrachten der Startrampe, dass da irgendwie ein Loch zu sehen ist.
Nee, das ist auch direkt unterhalb von der Rakete. Also das sieht man nicht, das fällt nicht weiter auf irgendwie. Das ist so groß wie die Rakete. Also bei der Falcon 9 sind es, glaube ich, 6 Meter oder was auch immer im Durchmesser. Das ist nicht groß.
Wenn man genauer hingucken.
Genau, aber da, das ist so typischerweise, lenkt man dann eben den Abgasstrahl so ein bisschen um, weil man dann eben die Energie halt auch in eine andere Richtung einfach ablenkt. Ne?
Ja. Na, danke für den kurzen Exkurs.
Ja, gerne.
genau, dann wird ab 1. August wird dann Super Heavy sich gen Weltraum aufmachen und dann, so habe ich gelesen, bei Hawaii irgendwo zu Wasser gehen. Das ist jetzt nicht so, dass das Ding wieder landen wird, so wie wir es von Starship halt vorher kennen, sondern das wird dann bei Hawaii irgendwo dann auch im Wasser landen.
Ja, und ich hatte nochmal gelesen, dass es auch gar keine Erwägung aus Sicherheitsgründen, wenn man überlegt, dass wir ja auch schon das Starship mehrfach haben crashen sehen, Da könnte man sich ja vorstellen, meine Güte, dann sieht man halt den Booster irgendwie crashen und irgendwo dann, das ist ja zeitlich versetzt, dadurch, dass das Starship die zweite Stufe ja auch Orbits machen soll, würde ja erst der Booster crashen und irgendwann danach dann das Starship. Ich glaube, das wäre halb so wild. Aber Elon hat nochmal gesagt, es geht hier um Timeline. Also wir wollen das jetzt so bald wie möglich testen. Das heißt, wir richten jetzt unsere gesamte Energie darauf, das schnellstmöglich zu realisieren. Und wenn wir jetzt eben noch planen müssten, wie das Ganze hier zu Boden geht und wie wir den Booster landen, ladida, dann könnten wir einfach diese aggressive Timeline für den Test nicht einhalten. Aber wir brauchen diese Daten, um weiterzumachen. Und insofern ist dann eben der Kompromiss zu sagen, gut, wir schmeißen das Ganze bei Hawaii ins Wasser. Nichtsdestotrotz sind sie auch immer wieder dabei, neue Elemente zu testen, die dann für spätere Flüge und Landungen benutzt werden. Wir haben jetzt beispielsweise schon die Hot Gas Thruster Assembly gesehen, die einfach mal so einen, ja so einen, wie nennt man das, ein Probe anziehen, wie nennt man das nochmal, wenn man Sachen zur Probe anzieht? Eine Anprobe. Oh Gott.
Ach so. Ich habe gerade ganz kompliziert gedacht, aber ja, Anprobe.
Genau, also es gab jetzt eine Anprobe der Hot Gas Thruster Assembly am Booster. Und ja, Elon hat dann gesagt, nein, die wird auch wieder abmontiert, die wird nicht mit auf den Orbital-Flug gehen, sondern es ist einfach nur, um zu gucken, ob das Ganze da dran passt und so.
Passt, ja.
Genau.
Okay.
Wir haben Bilder natürlich mit reingepackt auch. Wir haben uns gerade schon sehr schön darüber unterhalten und haben gesehen, dass wir auch beide die gleichen Bilder im Grunde reinschmeißen wollten. Und zwar super heavy im Vergleich zum Hopper. Und es ist unfassbar. Wir haben beim Hopper ja schon gesagt, dass das ein fliegendes Getreidesilo ist und das schon nicht klein ist. Und das ist, es ist unfassbar.
Na, überleg mal, wie lange das her ist schon wieder.
Ja.
Ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie...
dies Jahr war.
Ja, genau.
Ja.
Das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, dass das Ding geflogen ist.
Ja, genau.
Aber ich kann mich noch gut erinnern, wie aufgeregt ich war.
Damals.
Ja, damals.
Ja, als genau. Ja, aber echt, es ist riesig irgendwie und ich fand die Memes dann auch sehr schön, irgendwie von me and the guy she told me not to worry about oder sowas. Und ja, auch zum Raptor, zum Vacuum-Optimized Raptor haben wir auch ein paar schöne Memes irgendwie gefunden. Und lest euch da gerne mal rein. Wir haben eine ganze Menge von Links wieder reingeschmissen in unsere Shownotes, denn wir sind ja immer sehr fleißig dabei, das, was wir hier zum Besten geben, auch auf Artikel zu stützen oder auf Informationen zu stützen, die wir so zusammengeklaubt haben. Und damit ihr da so eine bessere Nachvollziehbarkeit habt oder wenn ihr auch mal einen Artikel genauer lesen wollt, wie zum Beispiel diesen sehr empfehlenswerten Golem-Artikel zu den Details, dann schaut gerne mal unten unter unter unserer Folge in eurem Podcast-Player. Dort gibt es die Shownotes, wo alles verlinkt ist.
Genau. Ansonsten hattest du gerade noch von Bildern gesprochen und ich bin über einen Beitrag gestolpert, der das Interior-Konzept ein Konzept aufstellt zum Interieur, zum Starship, und das ist auch mal sehr interessant, mal so darüber zu lesen und zu gucken, welche Aspekte eigentlich relevant sind für so ein Interieur und inwiefern das dann auch relevant sein kann, um auf dem Mond dann auch eine Starbase oder eine Basis daraus zu kreieren, wenn das Starship dann dort auch landet. Und da sind auch wirklich tolle Bilder mit enthalten in diesem Bericht. Also das lohnt sich auf jeden Fall mal, darüber zu schauen. Wenn man mehr Zeit hat, auch da ein bisschen mehr ins Detail zu gehen.
Ja, man muss sich einfach überlegen, wenn man das Starship, diese Sektion, wo letztlich Cargo untergebracht werden können, wenn man das einfach mal in Sektionen einteilt, wo man nicht drin stehen kann, weil wir sind potenziell in Schwerelosigkeit, das heißt, wir müssen da nicht drin stehen können, wir müssen das nur ungefähr so den Durchmesser haben wie so eine Sektion auf der ISS, und dann habe ich gerade mal flugs durchgezählt, dann werden teilweise hier irgendwie 6 Sektionen oder sowas eingezeichnet. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die das Pressurized und das Non-Pressurized Volume vielleicht durcheinander gebracht haben. Wir haben ja im Starship eine Region, die geplant ist, letztlich Luftdruck zu halten, und dann haben wir eine Sektion, die geplant ist, eben nur Cargo ohne Luftdruck zu halten. Insofern weiß ich jetzt nicht, ob hier vielleicht dann da ein bisschen die Linie verschwommen ist von Pressurized zu Unpressurized. Aber das ist meine Güte. Also selbst, ich glaube jetzt schon, wenn man nur das offiziell Pressurized Volume nimmt vom Starship, dann ist das schon ungefähr so viel, wie Skylab damals hatte. Mhm. Ne? Und auch der Durchmesser vom Starship ist, glaube ich, ziemlich genau das, was wir im Skylab hatten. Das heißt, du kannst, wenn du schwerelos bist, in der Mitte stecken bleiben. Ne? Also du hast die Wände dann so weit von dir entfernt, dass du Probleme bekommen kannst irgendwie. Ne? Da musst du dich dann, ja, da musst du dann wirklich geschickt pusten irgendwie.
Ja. Stecken bleiben ist so ein bisschen verwirrend. Hängen bleiben vielleicht eher. Oder?
Ja, schweben bleiben. Schweben was auch bleiben. Immer. Ne? Also
siehst du, da sind ganz neue Wörter nötig in Zukunft.
Ja. Und insofern, ich finde dieses Gedankenexperiment wirklich spannend. Das ist ein riesen Apparillo, den wir da in den Orbit schießen irgendwie. Ne?
Mhm. Ja.
Ja. Sehr schön. Nee, cooles Interieurkonzept. Guck da gerne mal rein. Wo wurde das veröffentlicht? Was ist das hier? Wessen Page?
Das ist ein eigener Blog.
Casey Hetmers Blog.
Genau. Scheint da auch recht bekannt zu sein. Der hat in der Vergangenheit auch des Öfteren schon mal so eine Konzepte gebracht.
Ja.
Das habe ich beim Telegram SpaceX, in der Telegram SpaceX Gruppe gefunden und hatte das vorher noch nicht auf dem Schirm. Fand ich aber mal ganz gut.
Wie cool. Starship to scale with a model of my house. Ich weiß, womit ich meinen 3D-Drucker das nächste Mal beschäftige. Sehr cool.
Krass,
ja. Das ist cool, ja. Okay. Von hier aus hüpfen wir vielleicht rüber zu Starship, zu SpaceX im Allgemeinen, angesichts der Tatsache, dass wir auch schon 25 Minuten wieder rum haben.
Ach krass, nur für die eine Sektion.
Ja. Wir können das vielleicht auch relativ kurz fassen. Ich habe hier nur eine große News im Grunde. Was heißt eine große? Eine News mit drei Artikeln belegt. Und zwar hat die Transporter 2 Mission erfolgreich stattgefunden. Exolaunch war auch wieder mit dabei. Es wurden eine ganze Reihe, also Transporter 2 nochmal vor Kontext. Die Transporter Missionen sind immer die Ridesharing Missionen von SpaceX. Die haben jetzt eine neue Namenskonvention für Ridesharing-Missionen gefunden, wo sie eben wie so ein Pendelbus zu regelmäßig festgelegten Terminen die Falcon 9-Raketen starten. Alle Sitzplätze, wenn man so bei der Bus-Analogie bleibt, alle Sitzplätze, die nicht ausgebucht wurden, werden aufgefüllt mit Starlink-Satelliten. Und insofern haben wir, glaube ich, 3 Starlink-Satelliten gehabt und der Rest war eben an Sitzplätzen belegt. Und ja, die wurde verschoben. Das hattest du, glaube ich, noch mit reingeschmissen. Ne?
Ja, genau, weil ein Flugzeug im verbotenen Gebiet geflogen ist und deswegen musste der Flug dann abgebrochen werden. Und Elon Musk twitterte dann im Anschluss darauf hin, dass er doch etwas
Not amused
ist, genau, dass da so eine harten Regularien bestehen. Und man darüber nochmal nachdenken müsste, ob man da nicht doch ein bisschen lockerer mit umgeht.
Ja.
Es sind keine genaueren Details genannt worden. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Radius diese strikte Zone sich befindet. Vielleicht hält er das für viel zu groß. Und man sollte da ein bisschen lockerer mit umgehen. Weiß ich nicht.
Ja, vielleicht dann auch nicht den Starttermin zu canceln, sondern irgendwie so ein Postpone einzubauen oder sowas. Ich weiß nicht, wie da die Regularien sind. Kann natürlich sein, dass so eine Range-Violation im Luftverkehr oder sowas oder im Luftraum dazu führt, dass man den Termin komplett canceln muss oder sowas. Und das vielleicht ein bisschen, also da wird es vielleicht dann unter Umständen berechtigte Kritik geben, aber da haben wir uns jetzt, glaube ich, nicht so reingelesen irgendwie. Ne?
Ja. Also ich lese nochmal kurz vor. Unfortunately, launch is called off for today as an aircraft entered the keep-out zone, which is unreasonably gigantic.
Ja,
also
okay,
er sagt, es ist einfach viel zu groß.
Ja, dann ist es vielleicht, vielleicht sollte man da dann wirklich so auch Schnittstellen schaffen, dass man sagt, hey, man guckt, welchen Flugweg das Fluggerät hat, was da gerade in der Keep-out-Zone ist. Und dass man dann entweder sagt, gut, ich warte eben kurz diese 2 Minuten, bis eine Kollision ausgeschlossen ist, was ja im Grunde im Luftraum nicht anders ist. Da fliegen Flugzeuge ja auch unter Umständen in relativ nahegelegenen Abständen zueinander, aneinander vorbei oder untereinander oder übereinander vorbei. Und vielleicht dann auch sowas da, dann die FAA mit reinzunehmen.
Er schreibt hier nochmal weiter, there is simply no way that humanity can become a spacefaring civilization without major regulatory reform. The current regulatory system is broken. Also man sollte da auf jeden Fall etwas daran ändern, sonst wird das nichts, sag ich mal so.
Ja. Na, also wir reden hier, also ich glaube auch wir reden, würden jetzt nicht davon ausgehen, dass man hingeht und diese Regeln kippt und sagt, ja, Raketen haben Vorfahrt, so nach dem Motto. Ja. Aber dass man da vielleicht irgendwie sagt, ja, es muss jetzt nicht der komplette Starttag abgesagt werden, was ja auch Geld kostet, nur weil da eben ein Flugzeug für Minutenbruchteile im Grunde diesen Luftraum verletzt. Ja. Genau.
Das erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion hier bei Giga Berlin, da kommen wir nachher auch nochmal zu sprechen. Da gibt es ja auch einiges, was im Verfahrensrecht noch geändert werden sollte, laut Elon Musk. Ja. Und da ist Herr Steinbach tatsächlich ja auch dafür.
Dann kommen wir von hier aus vielleicht einen Schritt näher zur Giga Berlin über die Raumfahrt. Und dort hast du ein schönes Introductory-Video von Unity 22 verlinkt. Worum geht's?
Genau, es ist die Crew vorgestellt worden von Virgin Galactic. Die Crew, die dann auch ins All starten wird demnächst. Denn Jeff Branson hat sich gesagt, wir wollen vor Jeff Bezos, vor denen im All sein. Und genau, deswegen hat er gesagt, 11. Juli ist soweit. Da wollen sie sich dann der Kármán Line nähern. Und genau.
Ich glaube, das war relativ überraschend jetzt auch das Datum,
ja,
ne?
Ja, ja, genau.
Weil New Shepard war geplant für den 20. Juli 18 Uhr. Mhm. Und die VSS Unity mit der Crew 22 ist jetzt geplant für den 11. Juli. Mhm. Insofern ganze 9 Tage vorher. Und
ja, das hat Jeff Branson sich da nicht nehmen lassen, noch mal früher einzusteigen.
Ja.
Und hat auch recht eindrücklich, fand ich zumindest, die Crew vorgestellt. Also es war sehr modern, tolle Outfits haben sie. Es macht schon was her. Aber letzten Endes, auch einige Jahre später als eigentlich geplant, ne? Und mit Verlusten auch. Das kommt in dem Beitrag In My Honest Opinion von Frank Wunderlich-Pfeiffer doch auch nochmal zur Sprache.
Sandkastenstreit der Milliardäre.
Genau, dass das alles zwar schön und gut ist, aber sie halt hinter ihren eigentlichen Zeitplänen liegen und dann auch da bei Virgin Galactic zumindest da auch Leute ums Leben gekommen sind. Das sollte man bei dem Ganzen auch mit betrachten.
Das war mir gar nicht bewusst. War das so?
Ja, das ist vor 2 oder 3 Jahren, ja, da kamen doch auch Testpiloten ums Leben.
Ah, okay. Gut, was ich dann noch schön fand, was ich auch mitbekommen habe, hiermit auch im Artikel steht, die beiden Milliardäre machen wohl keine gute Figur, schreibt Frank. Eine 82-Jährige dagegen schon. Was hat denn jetzt eine 82-Jährige mit Weltraumtourismus zu tun?
Ja, das ist eine Dame, die sich vor 60 Jahren circa, ich weiß gar nicht, war das Mercury?
Ich meine auch.
Steht im Mercury-Programm halt qualifiziert hat, dann aber doch nicht ins All geflogen ist und aber auch hart trainiert hat dafür und jetzt die Chance bekommt, dann doch final endlich ihren ersten Weltraumflug zu absolvieren. Wally Funk ist das.
Jawohl.
Eine ältere Dame jetzt.
Kann man sich irgendwie jetzt nicht so richtig vorstellen, muss ich sagen. Also ich habe das jetzt auch immer für eine hochbelastende
Du meinst für die ältere Dame, ich meine 82 Jahre alt ist sie jetzt, dass das nicht irgendwie too much ist für sie.
Ja, wenn ich jetzt an unsere Nachbarin denke, die ist auch paar 80, die ist auch gut zurecht, die hat jetzt nochmal eine künstliche Hüfte bekommen irgendwie. Aber damit sich dann nochmal irgendwie in eine Raumkapsel zu setzen, beziehungsweise in ein Raumschiff ist es ja tatsächlich, also das wird ja, das finde ich ja auch interessant, das wird ja von Hand gesteuert, ne? Das meinte Scott Manley hat das ja nochmal schön herausgestellt, fand ich, wo er sagte, ja, bei Blue Origin und New Shepard ist es ja so, da sind immer andere Leute an Bord, weil das Ding ja von einem Computer gesteuert wird. Bei Virgin Galactic könnten allerdings die Piloten, die die VSS Unity steuern, jetzt Schritt für Schritt die Person werden, die am meisten Flüge ins All haben. Weißt du? Also auch so im Vergleich mit Astronauten. wenn es nur nach der Anzahl der Flüge geht.
Ah, okay.
Einfach, weil sie ja bei jedem Flug dabei sind, weil es wahrscheinlich immer die gleiche Pilotenmannschaft ist. Es werden nicht immer die gleichen beiden sein, aber wenn die so eine stehende Mannschaft von, keine Ahnung, 6 bis 8 Piloten oder sowas haben im Moment, dann werden die ja durchrotieren und dann eine Menge Flüge sammeln.
Mhm. Das heißt, man muss zwangsläufig da irgendwie nochmal eine Unterscheidung treffen. Sonst rücken die ja in den Ranglisten der Astronauten, die am meisten im All waren, auch nach vorne.
Ja, genau sowas. Ne? Also das, da hatten wir auch vorhin drüber gesprochen, über Astronaut und Nicht-Astronaut irgendwie. Mhm. Und ich finde es echt spannend, irgendwie sich da mal Gedanken zu machen.
Ja.
Cool. Ja, dann würde ich sagen, von hier aus können wir gerne nochmal auf einen Artikel eingehen, den ich überraschend auf den ich überraschend aufmerksam gemacht wurde bei Reuters, und zwar von Felix Schlang. Oder Felix Schlang, seines Zeichens ja Host von What About It. Und zwar hat er getwittert, dass China jetzt Pläne offengelegt hat, bis 2033 mit einer Crew zum Mars geflogen zu sein.
Ach, guck.
Und das finde ich, wie er es auch schrieb, einen schönen Auftakt für das neue Space Race.
Mhm. Siehst du, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Gibt es ein paar mehr Details? Ich lese nur schnell darüber drüber hier.
Nee, also China peilt halt an bis 2033 ab da mit regelmäßigen Follow-up-Missionen eine Langzeitpräsenz auf dem Mars einzurichten. Und ich finde es schön, dass die im Grunde hier ihre Timeline offengelegt haben. 2033, 2035, 37 und 41 sind so die größeren Starts geplant. Und China will ja jetzt dann bis 2033, wo er dann schon die Crew loslegen soll, bis dahin wollen sie schon mal Roboter zum Mars schicken, um auszukundschaften, wie man da möglicherweise Basen oder sowas einrichten kann. Hm. Und bis 2030 ist eben die erste Uncrewed Roundtrip-Mission geplant, um Bodenproben vom roten Planeten zurück zur Erde zu bringen. Und ich finde, das ist halt wenn man den Zeitplan jetzt eben gegenüber dem NASA-Zeitplan steht, die ebenfalls bis 2030 ihre Bodenproben von Perseverance zurückbringen wollten, finde ich das ein, wir leben in interessanten Zeiten, das war so meine Antwort. Ich weiß nicht, ob jede Generation, ich müsste mich mal umhören, es ist vielleicht tatsächlich so, dass jede Generation so Events hat, wo sie sagte, meine Güte, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben, das ist was, wo ich sage, das hat unsere Generation besonders gemacht in gewisser Weise, aber ich für mich jetzt als erwachsener Mensch in dieser Generation steckend muss sagen, also wenn wir mitbekommen, dass Menschen zum Mars aufbrechen, und dann da regelmäßig Pendelflüge stattfinden und der Mond soll wieder mit Menschen nicht besiedelt werden, aber da soll auch eine Forschungsstation eingerichtet werden. Da muss ich sagen, wir leben einfach in sehr interessanten Zeiten.
Ja, da haben wir auch in gewisser Weise Glück tatsächlich.
No?
Ja. Ja.
Von interessanten Zeiten und dem neuen Space Race, da werden wir selbstverständlich in regelmäßigen Abständen dranbleiben, wollen wir noch 2 kurze Artikel loswerden im Bereich Raumfahrt. Ich wollte einfach nur chronistenmäßig loswerden, dass OneWeb jetzt weitere 36 Satelliten gestartet hat und einen baldigen kommerziellen Start seines Dienstes sieht. Es wird wohl von 2022 für einen weltweiten Start gesprochen des Systems. Und da sind jetzt eben 36 Satelliten hinzugekommen, sodass die Konstellation sich auf 254 Satelliten beläuft aktuell.
Mhm. Genau, und ich wollte einfach nochmal über dieses ICON-Projekt kurz sprechen und hatte ja vorhin schon angedeutet, dass die NASA auch unterschiedlichen Instituten und auch Unternehmen Geld zur Verfügung stellt, die sich natürlich in einem Wettbewerb vorher qualifizieren konnten, um so Raumfahrtbasen zu konzipieren, aber auch davor schon mal Forschung auch zu betreiben. Und da gibt es einige Unternehmen, die da auch Gelder bekommen haben. Und da kriegt man ganz guten Einblick, was da schon so an Forschung stattgefunden hat oder an Konzepten. Es gibt auch von Iconet zum Beispiel ein ganz cooles Video, das da mal zeigt, wie sich das auf dem Mond vorstellen wollen. Und das ist auf jeden Fall auch mal ganz cool, wenn man ein bisschen Zeit hat, sich diese einzelnen Projekte mal anzugucken.
Ist das ein 360-Grad-Video?
Nein, ist es nicht. Es ist ein ganz normales YouTube-Video.
Okay, gut. Nein, aber ich finde es ja immer schön, wenn Leute sich Gedanken machen, wie so etwas dann aussehen könnte und ihre Vorstellungen dann auch nicht zu sehr ins Fantastische abdriften lassen, sondern da realistische Vorstellungen irgendwie skizzieren, wie dann eine Mondbasis letztlich aussehen könnte und
dann, und mit welchen Techniken halt das auch umgesetzt werden soll. Ne? Genau. Und hier geht es jetzt zum Beispiel auch um 3D-Druck, Habitate und so. Ja. Das sieht alles schon auch echt futuristisch und echt cool aus. Und ich bin gespannt, welches sich dann am Ende davon durchsetzen wird. Vielleicht sind es aber auch mehrere Ansätze. Mal sehen.
Ja. Design is easy, manufacturing is hard. Das war jetzt so der jüngste Kontext, in dem Elon eine Antwort getwittert hatte auf, also er wurde aufmerksam gemacht, dass ja doch ganz viele neue Raketenunternehmen jetzt in den USA und weltweit aufstreben, um eben diesen Smallsat-Bereich zu bedienen. Mhm. Und da wurde er halt mit vielen Konzepten konfrontiert. Tim hat auch auf seinem Kanal ein Video gemacht zu ganz vielen Unternehmen, die sich jetzt so der Produktionsreife nähern. Und da war eben seine kurze, bündige Antwort, Design is easy, Manufacturing is hard. Und da denke ich insbesondere, als du gerade 3D-Druck sagtest, an ein Unternehmen, das Raketen vollständig 3D drucken möchte. Mhm. Ist jetzt gerade der Name nicht, ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, aber da werden wir sicherlich, wenn die an den Start gehen, auch nochmal berichten. Genauso wie wenn Astra seine operativen Flüge hat, da werden wir dann auch nochmal drauf eingehen, denke ich.
The Relativity Space.
Relativity, genau, richtig, ja. Aber an solche Techniken denke ich irgendwie dann auch, wenn dann irgendwie Habitat oder sowas gedruckt werden müssen, da muss man ja auch kreativ werden und größer denken als das, was es bisher gibt.
Genau.
Von hier aus springen wir vielleicht rüber zu Tesla. Wir hatten in der letzten Woche berichtet schon, oder das ist allerdings in der vorletzten Woche passiert, dass dieser Eilantrag gegen die Vorabzulassung abgelehnt wurde. Das ist jetzt schon was her. Allerdings ist jetzt neu hinzugekommen, dass im Grunde NABU und NABU und Konsorten zum nächsthöheren Gericht weitergezogen sind, um eben dann diese Vorabzulassung zu kippen. Ich weiß nicht, hast du da aber noch was Neues für uns?
Nö, tatsächlich ist das so der aktuelle Stand bezüglich dieses Punktes. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ist jetzt mit eingeschaltet worden. Das war zu erwarten, dass dann da auch nochmal vor diese Instanz gegangen wird, um da auch nochmal zu erwirken, dass das gekippt wird, wie du schon gerade sagtest. Genau.
Okay.
Ja, ansonsten am Gelände sehen wir sehr viel Bauaktivitäten jetzt an der Batteriefabrik. Diese fetten Fundamente werden jetzt gegossen. Das passiert gerade aktuell und viele Leitungsarbeiten finden statt. Da wird jetzt auch diese Abwasserdruckleitung, von der wir in der Vergangenheit auch schon gesprochen haben, durch ganz Erkner gezogen. Da sind sie schon ein gutes Stück vorangekommen. Jetzt gerade wird die Abwasserdruckleitung auch unter der Autobahn hindurch gebohrt. So ganz viele kleine, detaillierte Arbeiten finden da statt, um das Ganze dann auch Ende des Jahres zu finalisieren. Ja, wahrscheinlich Ende des Jahres, Anfang des nächsten.
Ja, ich denke, wie gesagt, den Zeitplan hatten wir beim vorletzten Mal ja, glaube ich, schon vorgestellt. Irgendwie, wenn ihr da Interesse habt, das nochmal nachzuhören, schaut gerne auf elontime.de/Episoden. Dort haben wir immer alles schön zusammengefasst. Dort dann auch nochmal den Tweet von Tobi verlinkt, wo er eben diesen Zeitplan getwittert hatte. Und ich bin durchaus optimistisch irgendwie, dass bei dem Baufortschritt, den wir bisher gesehen haben, der ja auch jetzt nicht grob unterbrochen wurde durch irgendwelche Sachen, das haben wir gerade in der Anfangsphase häufiger gesehen, dass Sachen irgendwie mal gestoppt werden musste und dann irgendwie um ein paar Tage sich verzögert haben, das haben wir jetzt überhaupt gar nicht mehr gesehen in den letzten Wochen, Monaten. Ne?
Ja, das letzte Mal war im Dezember der letzten Jahres, als es da um die Waldrodung ginge.
Genau.
Das war halt zweimal, musste für ein paar Tage die Arbeiten eingestellt werden. Genau, weil halt das Gericht Bammel hatte, in Anführungsstrichen, dass da schon Tatsachen, dass halt bei Verabschiedung des Urteils die Tatsachen vollendet sind. Und das geht man jetzt bei dem vorläufigen Genehmigung jetzt nicht davon aus.
Genau.
Dass da die Tests dann abgeschlossen sind.
Ja.
Genau. Und was wir dann noch haben, dass jetzt immer mehr durchsickert, inwiefern Tesla sich jetzt auch für Ausbildungen stark macht. Also ab September gibt es, glaube ich, schon 20 Ausbildungsplätze, die besetzt werden oder besetzt werden können oder auch schon besetzt worden sind. Und ab nächstem Jahr soll das richtig groß aufgezogen werden. Da sind dann bis zu 150 Azubis auf dem Werk oder am Werk auch tätig.
Ja.
Und genau, dann in dem Artikel von Heise, glaube ich, war das, ging Herr Steinbach auch nochmal darauf ein, dass es eigentlich auch zu Änderungen kommen muss bezüglich der ganzen Antragsverfahrens, dass man das noch vereinfachen müsste. Das war ja auch so ein bisschen die große Kritik von Tesla vor ein paar Monaten, dass man da auch einiges effizienter machen müsste.
Ja,
und
das
sieht Herr Steinbach anscheinend ähnlich.
Ja. Was ich immer noch spannend finde, ist, wir haben einen sehr starken Fokus auf Boca Chica, einfach weil uns das Starship unfassbar interessiert. Und wir haben einfach dadurch, dass du ja auch von vor Ort Bericht erstattest, einen starken Fokus auf der Gigafactory in Berlin, wo wir seit langer Zeit nichts mehr von gehört haben oder wo wir zumindest nicht drüber gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob du das nebenbei noch verfolgst, ist die Gigafactory, die in Texas entsteht. Dort soll ja der Cybertruck einmal gebaut werden. Und jetzt ist ein neues Detail aus dem Tesla Design Studio über Elon rausgesickert. Und zwar schrieb er, dass ja immer freitags Tesla Design Studio Zeit ist. Das heißt, er tauscht sich mit seinen Leuten über Designentscheidungen bei den Fahrzeugen aus. Und es ist jetzt wohl so, dass der Cybertruck um eine Hinterradlenkung ergänzt werden soll, damit man den in engen Kurven auch besser um die Ecke bekommt. Das ist ja doch schon ein ganz schönes Schlachtschiff, wenn man das mal so in Videos gesehen hat. Der wurde ja auch vor kurzem gesichtet, als Elon in New York wurde, tatsächlich auf den New Yorker Straßen. Und es ist schon ein ziemlich großes Fahrzeug, ein großer Pickup eben. Und um hier das Manövrieren zu erleichtern, soll wohl möglich eine Hinterradlenkung hinzukommen. Ich fand das noch ganz interessant, das mal den Tweet hier aufzugreifen.
Ja. Ja, und dann zeigt auch mal wieder, wie dynamisch das Ganze da ist. Ne? Das kann halt von einem Tag auf den anderen dann irgendwelche Designänderungen geben oder so. Und das macht es schon auch irgendwie spannend.
Ja.
Und solange das Verbesserungen sind, ist das ja auch in Ordnung.
Auf jeden Fall. Die sind immer gern gesehen, ne?
Ja. Aber die wird man wahrscheinlich für gutes Geld dann nochmal bezahlen dürfen.
Das kann sein. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch so ein bisschen ist um Rivian, den wir bis, ich weiß, werden Rivians schon ausgeliefert?
Ich glaube nicht.
Ich glaube auch noch nicht, ne? Aber die haben ja dieses auch diese Funktion, dass die Räder im Grunde wie bei so einem Panzer unabhängig sich voneinander bewegen lassen und entsprechend auch auf der Stelle eine Drehung möglich ist. Und vielleicht dann auch, um das so ein bisschen dann zu bedenken, dass auch so ein Pickup eventuell einen sehr großen Wenderadius hat, was gerade im Gelände vielleicht nicht vorteilhaft ist, dann ja, so ein Feature mit einzubauen. Ich finde es spannend. Mhm. Ja, das Tesla Mac und alle anderen haben natürlich auch die Quartalszahlen von Tesla noch einmal in Artikeln aufgegriffen. Wir können ein weiteres Rekordquartal verzeichnen. Und zwar hat Tesla insgesamt 201.000 runden wir es mal, Fahrzeuge ausgeliefert. Im Quartal zuvor war das ungefähr, jetzt hatte ich gerade mal hier, ich glaube, der bisherige Rekord genau waren 184.000 Auslieferungen und davor waren es 180.000 Auslieferungen. Also man sieht trotz Corona und zwischenzeitlicher Sorge, dass gerade im Kfz-Bereich der Absatz sinken könnte, ist Teslas Absatz stetig gestiegen. Ja, ich denke, das wird die entsprechenden Investoren zufriedenstellen, auch wenn hier die Rede davon ist, dass das jetzt nicht für einen starken Kursanstieg oder ähnliches gesorgt hat. Den Artikel aus dem Tesla Mac und die Pressemitteilung von Tesla haben wir euch wie immer in den Shownotes verlinkt. Du hattest mich gefragt, wie steht's eigentlich um Full Self Driving?
Richtig, genau. Ich hatte nur in der Vergangenheit mitbekommen, um das vielleicht kurz vorzugreifen, dass André Kapati, derjenige, der für die künstliche Intelligenz hinter dem Gesamten steht, oder der Chef ist, auf einer kleinen Konferenz ein bisschen Einblick gegeben hat in den Supercomputer, der dafür zuständig ist, die ganzen Realdaten zu berechnen und dann für die künstliche Intelligenz auszuwerten. Dass da ein großer Supercomputer geplant ist und der ist da auf viele Details eingegangen, die für diejenigen, die so ein bisschen technisch bewandert sind, vielleicht ganz interessant ist. Genau.
Den Artikel haben wir verlinkt, ne? Zu genau. Project Dojo. Genau. Und ich hatte dann mal geguckt, was gerade so los ist im Full Self Driving Lager und das Meme ist wohl in 2 Wochen. Also es wurde wieder und wieder und wieder verschoben, aber es ist bald, das ist das zweite Meme, verfügbar. Ein etwas bekannterer Tesla-Berichterstatter hat jetzt schon angekündigt, bald T-Shirts zu verkaufen, auf denen in 2 Wochen steht. Und also es ist im Grunde eine anhaltende Verschiebung des Rollouts. Elon zeigt allerdings durchaus Selbstironie in einem Thread, wo es dann darum ging, wann denn jetzt Full Self-Driving mal dran ist, sagte er, ja, in 2 Wochen startet ja dann auch schon die Mission zum Mars, so nach dem Motto. Und es soll wohl nicht 2026 werden, wie für den Start zum Mars anvisiert ist, sondern natürlich deutlich früher. Allerdings, Elon-Time, ne? Unser Podcast hat den Namen ja als Programm. In gewisser Weise ist es so, dass es sich wieder mal verspätet. Es war ja ursprünglich angekündigt, dass das Ganze für Ende Juni dann raus sein soll. Offensichtlich war es das nicht. Und insofern Elon schwört, dass die Full Self Driving 9 Beta bald ausgeliefert wird. Er schwört, I swear. aber das ist ja auch, es geht ja nicht nur darum, im Grunde, wann wird Full Self Driving ausgerollt, sondern diese Beta auf dem Weg dahin, die Full Self Driving Beta 9, die wurde auch schon einige Male verschoben und insofern, solange natürlich die Beta nicht raus ist, werden wir auch nicht mit dem vollständigen Rollout rechnen können und insofern wird das noch eine Weile dauern. Diejenigen, die darauf warten, müssen sich also mit einer Vertrösterei zufrieden geben. Ich denke aber, dass man mit der Software eines Teslas, so wie sie jetzt ist, schon ziemlich zufrieden sein kann, wenn man das gegen andere Fahrzeuge betrachtet. Und insofern, ja, Leute, geduldet euch noch ein wenig, bis dann euer Auto auch selbst fahren kann.
Ich fand den letzten Satz da nochmal ganz gut. Nichts hat mehr Freiheitsgrade als die Realität und er hätte nicht gedacht, dass das so schwer wird. Im Nachhinein ist es irgendwie offensichtlich, dass es doch auch recht hart ist. Aber
so ist hätte es. Gar nicht gedacht, dass es so schwierig ist, dass ein Auto selbst fährt. Ja, sehr schön. Das so, so kann man dann auch Einordnung von Realität irgendwie machen. Sehr schön. Ja, da habe ich jetzt gar nicht so darauf geachtet. Stimmt, ja. Generelles Self-Driving, also generelles Selbstfahren ist ein schwieriges Problem und erfordert viele Problemlösekompetenzen auf Ebene der realen Welt. Ja, es geht ja, weiß nicht, wir hatten auch schon mal, glaube ich, darüber berichtet, dass es ja so Teststrecken gibt, wo eben selbstfahrende Autos Hilfen bekommen wo dann beispielsweise die Streckenbegrenzungspfeiler bestimmte Technologie besitzen, um dem Auto zu signalisieren, wo befindest du dich auf der Strecke, wo Schilder besondere Sensoren besitzen, die Autos auslesen können, um Verkehrsschilder zu lesen. Und wo Autos sich untereinander vernetzen, um sich miteinander zu unterhalten und Daten auszutauschen. Aber der Anspruch bei Tesla ist ja eben, dass die Fahrzeuge diese Daten alle selbst aus der realen Welt ohne Sensoren und Hilfestellungen von außen, sondern nur mit ihren eigenen Sensoren aggregieren und dann auswerten. Und ich glaube, ja, das ist gar nicht einfach.
Ja. Ja, ich bin, das hat man glaube ich noch gar nicht gesagt, Elon Musk hatte ja Geburtstag, 50 Jahre wurde er alt und der Tesla-Freunde, das Tesla-Freunde-Forum hatte so eine kleine Aktion gestartet auf dem Giga-Berlin-Gelände, sodass man irgendwie aus Tesla-Fahrzeugen so eine 50 darstellt aus Tesla-Fahrzeugen so ein Elon darstellt und an dem Tag bin ich noch mit zwei Tesla-Fans zum Flughafen Neu-Hardenberg gefahren, in einem Tesla und einen größten Teil der Strecke sind wir autonom gefahren. Also im Autopilot. Und das war schon interessant zu beobachten, wie er bestimmte Dinge dann auch versucht selber zu lösen oder dann halt auch Begrenzungsstreifen aufhören und er versucht dann da doch die Strecke noch zu finden oder sich ans vordere Fahrzeug hängt und so. Das war echt mal nicht verkehrt zu sehen. Aber auch interessant zu sehen, wie man diesen Lenkrad-Touch, also man muss ja alle 15 Sekunden am Lenkrad eigentlich beweisen, dass man tatsächlich da noch konzentriert ist und dass man da so eine Flasche reinhängen kann, dass das dann ausreicht, um das System da auszutricksen. Das war auch interessant. Ja, aber hat mich beeindruckt, muss ich sagen.
Genau, das sind halt so diese regulatorischen Sachen noch, wo wir auch schon sagten, da müsste man nochmal dran, weil ja ich glaube zum Beispiel auch diese Sitzsensoren und die Gurtsensoren nicht in dieses System mit reingehen. Das heißt, da hatten wir ja vor einiger Zeit häufiger den Fall, dass Leute sich irgendwie auf den Beifahrersitz oder auf die Rücksitzbank gesetzt haben. Und ich denke, dass man da durchaus irgendwie nochmal ein bisschen restriktiver gerade reingehen müsste, um ja solche Unfälle dann auch zu verhindern irgendwie. Ne? Gut, dann wäre ich zufrieden mit dem Tesla-Segment.
Ja. Mehr gibt der, glaube ich, nicht mehr her.
Gut.
Auch wenn es da sicherlich noch einige Nachrichten gäbe, aber wir müssen uns ja auch immer ein bisschen beschränken. Wir haben ja auch nicht unendlich viel Zeit.
Genau. Dann angesichts der Zeit hüpfen wir mal rüber in die Elektromobilität und darf einfach nur, ich fand es schön, dass jetzt auch andere Hersteller mal in diesem Bereich vordringen. Es gibt ein erstes Over-the-Air-Update für den VW ID.3 und ID.4. Es ist passiert.
Weißt du auch, was da geupdatet wurde?
Nein, ich weiß nicht genau, was da jetzt der Changelog besagt. Ich hatte nur noch gelesen, dass das Update etwas mehr als 3 Stunden dauert. Und ich finde, es ist ein immenser Fortschritt, dass jetzt auch Volkswagen Technologie verbaut hat, die es ermöglicht, die Fahrzeuge außerhalb der Werkstatt zu updaten. Das heißt, da werden die Sachen dann über WLAN oder über die Mobilfunkverbindung übermittelt und dann erhält das Fahrzeug sein Update. Ich denke, das ist die Zukunft und das hätte schon wesentlich früher stattfinden können bei anderen Fahrzeugherstellern. Aber Software, da haben wir immer wieder mitbekommen, dass das bei den meisten anderen Herstellern ein großes Problem ist und man sich teilweise auch schon abgehängt fühlt. Ich erinnere mich so an den, ich glaube, wir hatten einen Artikel mit Kelenius mal rausgebuddelt, ne, wo er sagte, bist du noch da?
Okay, gut. ich höre gespannt
zu. Schock gehabt irgendwie, wo irgendwie gesagt wurde, ja, weiß ich nicht, Mercedes, ist, wir wollen irgendwie zu keinem Rennen antreten, dass wir nicht schon verloren haben oder sowas. Und,
richtig.
Software ist ein unbekanntes Terrain für Kfz-Hersteller und ich freue mich, dass VW sich jetzt hier mit dem ID3 und auf den ID und dem ID4, meine Güte, ich bin heute ein bisschen durcheinander, glaube ich, auf dieses Terrain vorgewagt hat, zu sagen, ja, wir stricken da jetzt ein eigenes Software-System draus, was sich eben auch modular updaten lässt.
Ich lese gerade, selbst die Freischaltung bereits vorhandener Funktionen, etwa Apple AirPlay, war bislang ohne Fahrt zur Werkstatt und Mehrkosten für Personalaufwand nicht möglich.
Ja.
Schon krass eigentlich. Ja.
Ja.
Und das in heutigen Zeiten. Na gut, aber
ja, und sie lernen ja jetzt. Ich kenne das ja noch, ich hatte ja angefangen E-Technik zu studieren und vorweg war obligatorisch ein Praktikum und das hatte ich damals bei uns hier in einer Volkswagen-Werkstatt gemacht, in einer großen Vertragswerkstatt. Und wenn du so ein, also es gibt ja manchmal dann diese Schreiben, kriegst du ja dann als Fahrzeugbesitzer von wegen, wir haben einen Fehler hier, bla bla, irgendwie Airbag-Firmware festgestellt, bitte bringen Sie Ihr Fahrzeug in die Werkstatt. Und wir wussten natürlich nicht, wann diese Briefe rausgehen, aber wir konnten anhand der belegten Hebebühnen in der Werkstatt sagen, wann diese Briefe rausgegangen waren, weil wir plötzlich war die halbe Werkstatt voll mit Fahrzeugen, die eigentlich nur Updates bekommen haben und haben Bühnen belegt für Fahrzeuge, die eigentlich viel...
Gar kein Hardware umbauen brauchten.
Ja, genau. Ja. Ne, sondern die standen einfach nur und haben am VCDS genuckelt, um dieses Update zu bekommen irgendwie. Ne? Mhm. Ja. Dann noch rüber aus der Elektromobilität in die Fundgrube. Ich fand, das war ein Artikel, ich weiß nicht, ich fand den einfach cool, dass es... einen Push in die Richtung gibt. Ich setze mich auf YouTube auch zwischendurch schon mal mit diesem Right to Repair auseinander. Und Thüringen hat ein bisher bundesweit einmaliges Bonusprogramm aufgelegt und ich denke, dass ich würde mich freuen, wenn das Schule macht und bundesweit irgendwo mal in mehr Bundesländern dann auch ausgerollt wird. Und zwar, wer Elektrogeräte reparieren lässt, bekommt Geld erstattet für die Reparatur. Quasi ein Zuschuss zur Reparatur. Ein Reparaturbonus.
Hm, finde ich echt cool.
Ja.
Wenn es das bei uns in Brandenburg gäbe, dann würde das auf jeden Fall unsere Reparaturwerkstatt, die wir mal so konzipiert und geplant haben, auf jeden Fall auch noch einen größeren Boost geben. Das ist schon noch ein größerer Aufwand, der dann da auch mit zusammenhängt.
Ja.
Also hier in unserem Grünheide-Netzwerk.
Ja. Hm. Ja, ich finde, also auch als jemand, der zum Beispiel Reparaturen für Technik anbietet, das ist ja kein unerhebliches Risiko. Hm. Ne, weil du sagst, ist überhaupt der Bedarf da oder komme ich überhaupt an die Teile und sowas? Und lohnt es sich für den Käufer überhaupt, hier meine Arbeitsstunden zu bezahlen, statt sich ein neues Gerät zu kaufen? Wir wissen ja, also viele äußern ja, also das kenne ich so, dass das viele Menschen Unverständnis darüber äußern, wenn die Reparaturläden Geld dafür haben wollen, wenn sie einen Kostenvoranschlag für die Reparatur machen. Das ist ja häufig so, dass gesagt wird, ja, weiß ich nicht, ich sage Ihnen, was an dem Gerät kaputt ist, damit wir das reparieren können. Wenn Sie das nicht reparieren lassen, kostet Sie das trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, 60 Euro oder sowas. Aber dieses Troubleshooting, ne, dass man da eben das Gerät aufschraubt, dass man da reinguckt, dass man die fehlerhafte Stelle findet, es muss ja nicht immer trivial sein, ne, dass man, dass das schon Arbeitszeit kostet, die ja auch entlohnt werden will, sowas
und
eben.
Das, ja, und dass man sich dann natürlich überlegt, ob es nicht sinnvoll ist, einfach ein neues Gerät zu kaufen und das alte einfach wegzuhauen.
Ja,
das ist natürlich, vor dieser Entscheidung stand ich auch schon des Öfteren.
Ja.
Und da habe ich aber gerne auch friemele und mir mal dann die Zeit nehme, dann repariere ich halt auch schnell mal einen Staubsauger, Handstaubsauger oder so. Ja, aber das ist nicht bei allen so, kann ich mir gut vorstellen.
Babyfon kaputt, weil, keine Ahnung, ein geschweißter Akku, ne, ist kein Akku, den man selbst auswechseln kann, wie bei den aktuellen Smartphones. Akkudefekt, was mache ich jetzt damit? Man will das eigentlich nur austauschen und dann wird es für der funktionieren. Sowas und ich finde es cool irgendwie. Das Ganze ist Mitte Juni gestartet und bereits 428 Anträge sind eingegangen. Hat somit die Erwartungen deutlich wohl übertroffen. Im Schnitt wurden 75 Euro Bonus bewilligt und weiß ich nicht.
19.200 Euro an Reparaturrechnung beteiligt. Dann schon nicht verkehrt.
Ja. Auch eine elektrische Nähmaschine aus DDR-Zeit sei darunter gewesen. Ja, also ne, wenn solche Sachen dann weiter überleben und wir Elektroschrott dadurch minimieren können, ich denke auch an den Fernseher von meinem Vater irgendwie, der sich einfach, wir wissen, was kaputt ist, ne? Also wir als Laien konnten schon eher googeln im Grunde, was kaputt ist, aber das dann zu reparieren, das ist ein Riesenaufriss. Da ist eigentlich nur ein kleiner Kondensator im Fernseher kaputt. Deshalb schaltet der sich, wenn der kalt ist, immer wieder ab. Sobald der warm gelaufen ist, sobald man den 10-mal wieder ein- und ausgeschaltet hat, funktioniert der irgendwann. Aber es ist halt nervig, wenn man Fernsehen gucken will und eine Viertelstunde damit braucht, quasi das Ding zu starten.
Ja,
sowas einfach, ne?
Ja.
Gut, mein Lieber, mit Blick auf die Uhr.
Jo. Haben wir es geschafft hier?
Haben wir es geschafft? Bist du zufrieden?
Ja.
Meine Lieben, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, dann geht mal eure WhatsApp-Kontaktliste durch und sagt euren Freundinnen und Freunden, ey, ich habe hier einen super coolen Podcast gefunden, empfehlt uns also gern weiter. Das ist eine, denke ich, so die größte Anerkennung, die ihr uns irgendwie schenken könnt. Wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen wollt, schaut gerne mal auf elontime.de/crew vorbei. Dort haben wir ein paar attraktive, wie ich finde, Möglichkeiten für euch zusammengeschneidert, diesen Podcast weiter zu unterstützen. Dort sind zum Beispiel so ein paar Perks veröffentlicht, die an eine finanzielle Unterstützung geknüpft sind. Andererseits habt ihr dort auch nochmal unsere Kontaktdaten, eben nämlich post@elontime.de als E-Mail-Adresse, unseren Twitter-Account oder auch unseren iTunes-Feed. Dort könnt ihr uns gerne Feedback hinterlassen oder vielleicht sogar ein paar Sternchen. In diesem Sinne, mein Lieber, wir hören uns in der kommenden Woche zur selben Zeit am selben Ort wieder.
Genau.
Und dann wünsche ich dir eine angenehme Woche und wir dürfen gespannt sein, dass dann auch in der nächsten Woche schon die Unity 22 gestartet ist.
Wollte ich auch gerade sagen. Ich habe gerade geguckt, Sonntag soll es ja genau soweit sein schon.
Also
können wir darüber berichten.
Ich werde diese Episode auf jeden Fall vor dem Wochenende raushauen. Insofern, wenn ihr das hört, schaut doch vielleicht auch mal in den YouTube-Livestream. Wir werden den mit Sicherheit einmal kurz twittern.
Oh Mann, hoffentlich geht da alles gut.
Daumen gedrückt, ne?
Ja. Gut.
Bis dahin.
Au revoir.
Tschüss.
A bientôt. Tschüss.